Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Melting Pot – Migration im Dialog. Ich bin Marina und moderiere heute zusammen mit Andrea. Hi Andrea.
Hallo Marina und hallo David.
Hallo.
Ja, wie immer haben wir auch einen Gast dabei. Das ist heute David Lorenz und wir freuen uns ganz besonders, dass er uns heute hier besucht bei Melting Pot. Hallo David.
Hallo Marina und hallo Andrea.
Ja, schön, dass du dabei bist. Ja, David hat Philosophie und Soziologie in Frankfurt am Main studiert und dort eine Magisterarbeit schon zu Dublin-Verfahren und innereuropäischen Asylabschiebungen geschrieben. Und darauf aufbauend promoviert er derzeit in den Politikwissenschaften eben zum Thema der Kämpfe um Abschiebungen im Kontext des Dublin-Verfahrens bei Sonja Buckel in Kassel. Und er war eben dabei zunächst Stipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung und hat daran Phasen der Lohnarbeit angeschlossen. Also zuerst in einer Asylrechtskanzlei und jetzt ist er an der FH Frankfurt beschäftigt. Und darüber kennen David und ich uns auch schon ein bisschen, weil wir eben beide, also die FH Frankfurt und die Uni Duisburg-Essen, in die wissenschaftliche Begleitung von Gemeinsam Klappt involviert sind. Das ist eine Landesinitiative in NRW, eben die sich mit jungen, geduldeten und gestatteten, geflüchteten Menschen beschäftigt. Genau, und da laufen wir uns immer mal wieder, leider gerade nur virtuell, über den Weg. genau, aber ja, auch du, Andrea, kennst David ja schon ein bisschen.
Ja, genau. David und ich haben uns Anfang 2018, war das, glaube ich, auf einer Konferenz in Kassel kennengelernt. Und seither verbindet uns auch so ein bisschen lose noch das KritNet. Das ist das Netzwerk für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung, wo du, David, ja auch aktiv bist. Genau, und ich würde sagen, um die Runde jetzt zu starten, beginnen wir wie immer mit unseren Entweder-Oder-Fragen. Dann kommst jetzt auch mal du zum Zug, David. Und wir haben uns diesmal Entweder-Oder-Fragen mit einem regionalen Bezug zu deinem Wohnort überlegt. Und die erste Frage bezieht sich so ein bisschen auf Freizeit. Techno in Frankfurt, top oder flop?
Top. Ich vermisse es auch ein bisschen. Also gerade nicht so oft, ne? Corona und so.
Ja.
Aber tanzen gehen wir schon wieder mal wieder richtig schön.
Das stimmt.
Das können wir gut nachvollziehen, ne? Ja, wir bleiben so ein bisschen im Bereich Freizeit. Zumindest ist das jetzt nicht die beste Wahl für die Arbeit. Im Bereich Kulinarisches, lieber Appleboy oder Bier?
Bier. Ich wohne zwar schon lange hier, aber ja.
Der Appleboy ist dann doch nix.
Ist okay.
Ist okay, okay.
Die Begeisterung hält sich in Grenzen.
Ja, und unsere dritte Frage drängt sich ja bei so einem Wissenschaftspodcast und Frankfurt eigentlich schon fast auf. Deswegen gibt's noch eine kleine Wissenschaftsfrage. Und zwar Frankfurter Schule, top oder flop?
Top, natürlich.
Okay, gut.
Also top, vielleicht bisschen schwer verdaulich.
Aber trotzdem top.
Trotzdem top. Und tatsächlich gut. Einer der Gründe, warum ich in Frankfurt studieren wollte.
Ach.
Also, ah, okay. Ja, so weitsichtig war ich damals noch nicht, als ich angefangen habe zu studieren, ehrlich gesagt. Also, Chapeau.
Na, man könnte auch die Frage stellen, wie viel es mit dem, was ich jetzt gerade tue, zu tun hat. Aber ich würde schon sagen, es war ein ganz guter Einstieg in Wissenschaft.
Ja, schön. Wir bleiben auch direkt in dem Bereich und wir stellen ja allen unseren Gästen immer noch die gleiche Abschlussfrage, mit der wir dann so ein bisschen mehr auf dein Thema zu sprechen kommen wollen. Bist du eher Quali oder Quanti unterwegs, David?
Quali, aber ironischerweise in dieser Arbeit habe ich total viel mit Zahlen zu tun. Weil es natürlich, wenn man fragt, was für Praxen gibt es im Bereich von Grenzpolitik und Abschiebungen, natürlich wichtig ist, die Frage, woran scheitern Abschiebungen, ist natürlich immer eine Zahlenfrage auch. Aber ich würde trotzdem sagen Quali, weil ich mache nichts mit, ich korreliere nichts und ich rechne nicht mit Mittelwerten oder so, sondern ich gucke halt, was kommt häufig vor. Und also ich glaube, für Statistik ist es ein bisschen, also ich würde es nicht quantitative Forschung nennen.
Okay. Ja, da werden wir sicher gleich noch ein bisschen mehr davon sehen, wie sich so diese bestimmte qualitative Vorgehensweise, die du hast, in deinem Diss-Thema so wiederfindet. Jetzt wollen wir aber erst noch mal kurz was zu deinem Forschungsgegenstand erfahren. Also mit welchem Forschungsinteresse bist du an dein Thema gegangen oder wie hat sich daraus auch dein Thema entwickelt?
Also mein Thema ist ja die Umsetzung der Dublin-Verordnung sozusagen. Und das ist ein Gesetz, ein europäisches Gesetz, wenn man das so sagen kann, dass die Zuständigkeit für Asylverfahren zwischen den Mitgliedstaaten, also im Wesentlichen den europäischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, regelt und dass diese Zuständigkeitsverteilung dann in letzter Instanz auch über Abschiebungen, die werden dann da Überstellungen genannt, aber es sind Abschiebungen, durchsetzt. Deswegen würde ich sagen, ich erforsche einerseits dieses Gesetz und wie es dazu kam und wie es umgesetzt wird und dann aber konkreter auch interessiere mich vor allem diese Überstellungen, also die Abschiebungen. Und wie es dazu kam, dass ich mich damit auseinandersetze, ist, also ich würde die Geschichte so erzählen, dass ich lange bevor ich wusste, dass es die Entscheidung fiel, dass ich damit irgendwie wissenschaftlich arbeiten wollte, hat mich eine Reise auf die griechischen Inseln nach Lesbos geführt, was ja EU-Außengrenze ist, also die Ägäis und die Außengrenze Richtung Türkei. Und da fanden damals, ohne dass ich das wusste, viele Abschiebungen von Deutschland auch nach Griechenland statt, also Überstellungen. Und auf Lesbos gab es damals ein ziemlich furchtbares Gefängnis, das hieß Pagani, hieß das. Da gab es kurz davor auch große Hungerstreiks und ein ziemlich berühmtes Video drüber auf YouTube. Und als ich auf dieser Insel war, habe ich Leute getroffen, die auch von Abschiebungen getroffen waren und habe mich damit viel beschäftigt. Das war da großes Thema. Habe auch dieses Gefängnis angeguckt, das stand damals leer, man konnte einfach reinlaufen und das ist ja jetzt noch der vorwissenschaftliche Teil, also mein Eindruck war, dieses Gefängnis ist ein richtiges Drecksloch sozusagen, also auch furchtbarer Ort. Und damals hatte ich das Gefühl, was ist das denn für eine Regelung, die dazu führt, dass sozusagen aus so Staaten wie Deutschland und eigentlich aus der ganzen Europäischen Union systematisch Asylsuchende nach Griechenland abgeschoben werden, auf so Orte wie diese Insel und in dieses Gefängnis gesteckt werden, in der Instanz. Das schien mir damals überhaupt keinen Sinn zu machen. Also weder in Bezug auf das Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten noch auf das Verhältnis von Staat zu Asylsuchenden. Das hat bei mir zwei Sachen ausgelöst. Erstmal hat es mich so ein bisschen neugierig gemacht tatsächlich. Ne? Also wie kam es dazu? Also jetzt mal so flapsig formuliert, wer hat sich das ausgedacht, wie konnte das passieren? Und die zweite Frage war dann aber auch eine Frustration oder so, das Gefühl hatte, also das kann es doch jetzt nicht sein, also das ist doch kein sinnvolles Grenzregime oder so. Und später habe ich dann über verschiedene Verästelungen kam es dann dazu, dass ich das so wissenschaftlich gearbeitet habe. Aber da fing mein Interesse an dem Thema an, sozusagen.
Und wie würdest du sagen, hast du dann aus diesem Interesse, also wie bearbeitest du jetzt praktisch das Thema in deiner Diss? Also im Vorgespräch hattest du gesagt, dass es so zwei inhaltliche große Teile gibt in deiner Arbeit.
Die Frage ist sozusagen nach meiner Methodologie und meinem Forschungsansatz.
Genau, aber also auch wie sich das jetzt, was du gerade erzählt hast, übersetzen lässt in deine Arbeit, die du jetzt inhaltlich praktisch machst.
Genau. Also inhaltlich hat meine Arbeit zwei große Teile, also der empirische Teil hat zwei große Teile. Das eine, dass ich versuche, geschichtlich nachzuvollziehen, also wie ist Dublin entstanden und dann, wie hat es sich entwickelt? Also im Endeffekt eine Geschichte zu erzählen über die Genealogie von Dublin.
Darf ich da vielleicht kurz dazwischen fragen, nur so für unsere Hörerinnen und Hörer, was... Zur Erklärung, was ist denn überhaupt Dublin? Also über was reden wir denn hier gerade überhaupt?
Ja, also ich habe es ja schon probiert am Anfang zu sagen. Also das ist eine Art Gesetz. Es fing an als völkerrechtlicher Vertrag, aber mittlerweile ist es eine Verordnung, also ein europäisches Gesetz, was die Zuständigkeit für Asylverfahren zwischen den Mitgliedstaaten regelt. Das sind nicht genau die Mitgliedstaaten der EU, aber für unsere Verhältnisse sagen wir mal die Mitgliedstaaten der EU. Also ich würde sagen, man kann sich das so vorstellen, bevor es das Gesetz gab, konnte eine Person, also musste eine Person irgendwie auf das Territorium eines Mitgliedstaates reisen oder zumindest an die Grenze und konnte dann sagen, hier, ich möchte Asyl beantragen. Und erstmal war dann die Idee, dieser Staat ist dann irgendwie auch zuständig dafür, dieses Asylverfahren durchzuführen oder zumindest zu sagen, nö, machen wir nicht und warum nicht. Und mit Dublin passiert das nicht. Also Personen reisen ein auf das gemeinsame Territorium der Mitgliedstaaten, sagen dann, ich möchte Asyl beantragen. Und dann fängt aber kein Asylverfahren an, sondern fängt ein Dublin-Verfahren an, wo geklärt wird, welcher Staat von all den Dublin-Staaten ist denn überhaupt für dieses Asylverfahren zuständig. Und klassischerweise sind die Staaten, wo sozusagen die Leute aufschlagen und dann Asyl beantragen, Staaten an den Außengrenzen, also klassischerweise Italien, Griechenland, Ungarn, je nachdem, von auf welcher Route wir da reden. Also ein klassischer Fall wäre, eine Person reist sozusagen von Nordafrika über Italien in Europa ein, mit so einem Boot zum Beispiel, schafft es dann unerkannt oder nach einer Polizeikontrolle, aber ohne eine Festnahme, nach Deutschland zu reisen, beantragt in Deutschland Asyl, dann wird ein Dublin-Verfahren eröffnet. Die Behörden finden raus, du warst doch schon in Italien, bist da eingereist, Italien ist zuständig, deswegen schieben wir dich nach Italien ab. Und die Idee ist, dass Italien dann ein Asylverfahren durchführt. Also das ist Dublin. Mhm. Genau, und mein Einsatzpunkt war dann halt zu gucken, welche Akteure haben denn überhaupt in diesen Verhandlungen darüber, wie man so ein System gestaltet, teilgenommen? Was für verschiedene Ideen gab es da? Und wie wurde darum gerungen, sozusagen, und wer hat sich durchgesetzt? Und ich würde sagen, dann, nachdem es das Gesetz gab, wurde es mehrfach überarbeitet, also umgeschrieben, sozusagen, ne? Was wurde da verhandelt? Da gab es ganz viele Unzufriedenheiten, welche Akteure haben da Kritik geäußert? Wer hat sich warum durchgesetzt? Und dann aber auch nicht nur die Verhandlungen um das Gesetz, sondern halt auch zu gucken, soweit ich das kann, nachvollziehen kann, soweit es da Daten gibt. Was ist denn eigentlich danach passiert mit dem Gesetz? Also wie wurde das umgesetzt? Wie haben die Betroffenen reagiert? Wie haben andere Leute reagiert? Wie haben politische Bewegungen reagiert? Was wurde vor Gerichten verhandelt? Es gab dann eine ganze Flut von Gerichtsverfahren über diese Praxen. Und wie hat das alles dann wieder sich gegenseitig beeinflusst? Das ist sozusagen dieser Teil, der erste Teil. Und der zweite große Teil meiner Arbeit ist dann, nicht sozusagen chronologisch die Jahre durchzugehen und zu gucken, wie hat sich Dublin über die Jahre verändert, sondern sich mal die Verfahrenslogik anzugucken. Also aus einer Perspektive von der betroffenen Person, die reist hier ein, stellt einen Asylantrag, dann gibt's das Dublin-Verfahren, dann gibt's Gerichtsverfahren, dann gibt's die Gefahr einer Überstellung, dann laufen Fristen, dann findet vielleicht ein Überstellungsversuch statt. Und so. Also sozusagen diese Verfahrenslogik aus der Einzelfallperspektive durchzugehen, zu gucken, wie finden denn eigentlich in dieser Verfahrenslogik Kämpfe statt. Und die zu schildern. Das ist sozusagen die Idee. Und die methodologische Grundlage oder die methodologische Idee, die sozusagen dahinter steht, ist vor allem, ich würde sagen, ne, ihr habt ja schon Kritnet erwähnt. als ich da als junger Studierender in Kritnet reinkam, hat mich damals sehr beeindruckt, dass eine der ersten Interventionen, die ich da so zur Kenntnis genommen habe, war zu sagen, Migration ist eigentlich normal. Das muss auch nicht, das kann man auch erforschen, das kann man aber irgendwie auch sein lassen. Das gab es schon immer und das wird es wahrscheinlich auch immer geben. Und das ist schon interessant, aber das ist erstmal, ich würde sagen, ist erstmal kein Problem. Oder also da können sich Probleme raus ergeben, aber es ist halt auf eine Art irgendwie auch normal. Was dahingegen sehr erklärenswürdig ist, ist Grenzpolitik. Also warum wird eigentlich aus Migration so ein Problem gemacht? Und wie wird das gemacht und wie erklärt sich auch die Gewalt, die dabei eingesetzt wird? Das war so ein Fokus. Ich habe mir Dublin und Abschiebung auch ausgesucht als zentraler Teil in einem Grenzregime. Also ich will Grenze erforschen sozusagen. Deswegen mache ich auch, ich würde gar nicht so richtig sagen, ich mache, glaube ich, gar keine Migrationsforschung im engeren Sinne. ich hoffe, ihr wollt trotzdem mit mir diesen Podcast weitermachen. Aber und Damals gab es da eine Methodendiskussion, und da gab es die ethnografische Grenzregimeanalyse, und die Grenzregimeforschung hat sich da als Methodologie entwickelt. Und aus den Debatten damals habe ich sehr stark mitgenommen, dass man staatliche Akteure nicht überschätzen darf, sozusagen. Also dass die ganz oft auch viel weniger mächtig und in Control sind, sozusagen, als man es vielleicht erwarten würde, wenn man sich die Gesetze und Konzepte anguckt. Und dass man, wenn man in diese Forschung geht, sehr offen dafür sein muss, dass man erwarten muss, sozusagen auf ganz diverse AkteurInnen und Akteurskonstellationen zu treffen. Und dass auch die Initiative und Handlungsmacht der Betroffenen auf gar keinen Fall unterschätzt werden darf, sozusagen. Das kann natürlich, das ist immer noch eine empirische Frage, aber sozusagen im Forschungsdesign, das muss auf jeden Fall offen sein, das sehen zu können. Das war mir sehr wichtig. Und der zweite Ansatz ist, im Zuge von einem weiteren Forschungsprojekt wurde ein methodologischer Ansatz entwickelt, der heißt historisch-materialistische Politikanalyse, HMPA. Und das ist der Versuch, die Grundgedanken materialistischer Staatstheorie zu operationalisieren. Das bedeutet sozusagen, so Grundgedanken von marxistischer Theorie, die ja erstmal sehr abstrakt sind, so anwendbar zu machen, dass man sie in empirische Forschungsprogramme übersetzen kann.
Okay.
Und das ist in meinem Feld vor allem der Gedanke, ne, wenn man sich überlegt, wie funktionieren Staaten? Und jetzt konkret gesprochen bei mir, wie funktioniert Dublin, ne, also als Gesetz, als Teil von einem staatlichen Apparat? Dann zu sagen, Staaten entstehen aus gesellschaftlichen Kämpfen. Es gibt sozusagen gesellschaftliche Kämpfe. Da kämpfen verschiedene AkteurInnen miteinander. Zwischen diesen Akteuren gibt es ein Kräfteverhältnis. Irgendwelche Akteure oder Akteurskonstellationen setzen sich durch und schaffen es sozusagen damit, staatliche Politiken zu beeinflussen. Das probiere ich in der Genealogie am Anfang so ein bisschen nachzuzeichnen. Und dadurch übertragen sich so gesellschaftliche Kräfteverhältnisse so ein bisschen verzerrt oder anders in den Staat und werden da auf eine Art konserviert. Also selbst wenn sich die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse dann im Zug der weiteren Geschichte verändern, bleiben staatliche Strukturen viel länger bestehen, sozusagen, ne? Also das Gesetz ist erstmal da und bleibt auch erstmal, ganz konkret gesprochen. Genau, mit diesem Ansatz habe ich probiert, da drauf zu gucken, und das werden wir vielleicht später noch feststellen, dass ich mag den Ansatz sehr gerne, ich finde ihn sehr, sehr gut für meine Fragestellung, aber er konnte bestimmte Dinge erklären, in bestimmten Punkten konnte ich dann nicht mehr auf die Grundbegriffe zurückgreifen, und das war dann auch eine der großen Herausforderungen der Arbeit.
Und was für Erhebungen hast du dann in dem Zuge gemacht? Also wenn man jetzt, du meintest ja auch gerade, dass die historisch-materialistische Politikanalyse eben das auch empirisch anwendbar machen wollte. Wie bist du denn da vorgegangen?
Genau, das ist tatsächlich ein Problem, ne? Ich habe ja gesagt, man muss, ich wollte mit diversen AkteurInnen rechnen. Und in diesem Feld von Abschiebepolitik sind wir in einem Feld, wo diverse Akteure versuchen, aktiv die Grundlage ihrer Handlungen eben nicht öffentlich zu halten. Also auf Seiten des Staates hat man es viel mit so Apparaten zu tun, wie dem Polizeiapparat, irgendwie des BAMF als eine Behörde, und Gefängnissen, Gewahrsamszellen, so. Das Ganze ist designt, dass es keinen öffentlichen Einblick da rein gibt. Ich konnte nicht einfach in die Bundespolizei, in den Bereich im Frankfurter Flughafen reinlaufen und sagen, hallo, kann ich mal zugucken? So. Und gleichzeitig gibt es viele Verschlusssachen, also viele Dokumente, die sozusagen einer Geheimhaltungsstufe unterliegen. Die sind dann zwar geleakt, wenn ich Glück habe, in irgendwelchen, aber man kann nicht einfach sagen, gib mir mal alles, was ihr habt. So, weil die dann sagen, ja, ist halt geheim. Und mindestens ebenso dramatisch bei den Betroffenen, die viele Widerstandspraxen bauen darauf, dass sie halt eben für den Staat nicht so gut einsichtig sind. Die so zu erforschen und offenzulegen, würden auch ethische Probleme daraus resultieren. Ich sage, damit würde ich die Leute, über die ich forsche, gefährden, sozusagen. Das waren große Probleme in der ethischen Forschung in dem Bereich. Und was ich tatsächlich gemacht habe, war auf eine Art zu probieren, auf ganz vielen Wegen alle Informationen zu erstmal zur Kenntnis zu nehmen, die ich bekommen kann. Also ganz viel Dokumentenanalyse von den Institutionen der EU, also die Kommission schreibt ganz viele Auswertungspapiere, die bei den ganzen Überarbeitungen wird ganz viel Papier produziert, dann gibt es ganz viele Positionspapiere vom Europäischen Parlament, von verschiedenen Akteuren im Parlament, gibt natürlich wissenschaftliche Beiträge, die ich probiere zu sichten. Dann gibt es ganz viel Statistik natürlich auf den verschiedenen Ebenen über Abschiebungen, über Asylanträge, zum Teil auch über Widerstandshandlungen. Es gibt parlamentarische Anfragen. Die linken Fraktion stellt regelmäßig parlamentarische Anfragen an die Bundesregierung, wo sie ganz interessante Zahlen zur Abschiebung hervorheben. Es gibt natürlich die Migrationsberichte und die ganzen Statistiken. Ich habe Interviews geführt. Ich habe probiert, Presse zu sichten. Das war nicht so ergiebig. Das habe ich dann irgendwann wieder aufgehört, das systematisch zu machen.
Okay.
Dann habe ich 2 Jahre in der Asylkanzlei gearbeitet. Das verwerte ich jetzt nicht 1:1, aber das geht natürlich auch als Hintergrundwissen ein. Das habe ich natürlich auch gemacht, weil mir das weiterhilft im Verständnis von diesen Asylverfahren und den Dublin-Verfahren natürlich. Und ganz viel Schneeballprinzip. Also die ganzen, also das ganze Wissen verweist halt aufeinander. Ne? Also wenn man ein Urteil liest, dann kommen da NGO-Berichte vor. In NGO-Berichten wird auf Zahlen verwiesen. Dann kommen Fälle vor, die wichtig sind, Personen, die man interviewen kann. In den Interviews habe ich immer gefragt, wen muss ich noch fragen? Und so bin ich sozusagen immer diesen Fäden gefolgt, die sich so spinnen, und habe dann eigentlich alles genommen, was ich kriegen konnte. Ich bin auf Konferenzen gefahren, wo die Leute sich miteinander austauschen. Die Polizistin habe ich auch bei Konferenzen von der evangelischen Kirche kennengelernt. Die waren sonst sehr schwer für mich zu erreichen. Überhaupt war die Kirche ein ganz guter Ort, um Leute zu treffen. Das hat einen großen Wust an empirischem Material gemacht, der dann nicht so einfach zu zähmen war, aber ich glaube, es hatte nicht so wirklich würde nicht einfallen, welches eine Material man haben kann, um dann einen umfassenden Blick zu kriegen.
Ja, das hört sich echt nach sehr, sehr, schon fast nach einer Überkomplexität an, der du da gegenüberstehst oder gegenübergestanden hast. Und wir hatten irgendwie im Vorgespräch so eine schöne Schachbrettmetapher, weil ich gerade denke, na ja, man könnte dir jetzt auch sagen, na dann schau dir doch einfach nur die NGOs an. Wieso hast du das denn nicht gemacht? So, willst du mal kurz diese Metapher erklären? Die fand ich so treffend.
Schön, dass du mich fragst. Ich mag sie nämlich auch sehr gerne. wenn man sich die Kämpfe um Dublin anguckt, dann stellt man fest, dass es da unfassbar viele AkteurInnen gibt, aber auch unfassbar viele Ebenen und Arenen, auf denen gekämpft wird. Ich würde sagen, erstmal die Ebene. Ganz viel von der Politik ist Kommunalpolitik, aber eigentlich ist Ausländerrecht halt auch Landespolitik. Dann spielt natürlich die Bundesebene eine große Rolle als Deutschland. Und ist überhaupt die Frage, es gibt ja diverse Bundesebenen. Die ganzen Mitgliedstaaten haben ja auch wieder eigene Regelungen. Und dann natürlich die EU. Und in letzter Instanz dann auch der UNHCR und die Genfer Konvention, dann hat man die ganzen Gerichte, der EuGH, der EGMR, die Verfassungsgerichte, dann die lokalen Gerichte wieder, die Verwaltungsgerichte. Und dann haben natürlich die ganzen Polizeieinheiten, das BAMF, zu den verschiedenen historischen Situationen wieder ganz andere Eigendynamiken. Und die Migrantinnen natürlich auch. So, und Migrantin ist ja auch eine ganz furchtbare Verallgemeinerung. Ja, völlig unterschiedliche Leute in völlig unterschiedlichen Situationen, von denen wir da reden. Überkomplexität ist ein Thema. Mein Problem war tatsächlich, wenn ich versuche, also ich habe ja gesagt, ich probiere die Kämpfe hinter Dublin aufzuzeigen und zu erklären oder so und zu verstehen. Und ich hatte das Gefühl, diese verschiedenen Ebenen und die verschiedenen Akteurinnen sind halt permanent in Bezug zueinander und reagieren aufeinander. Also die Polizeipraxis reagiert auf die Gerichtsverfahren, die Gesetzgebung reagiert auf die Gerichtsverfahren, die Gesetzgebung wird dann wieder zur Grundlage für kommende Gerichtsverfahren. Die Migrationsströme verändern die Gesetzgebung, die Migrationsströme verändern die Gerichtsurteile, die Praxis von der Polizei verändert sich, dann reagieren wieder die Bewegung mit Kirchenasyl oder so. Also das ist permanent in Bezug zueinander. So ein bisschen wie ein Schachspiel sozusagen. Ne? Wenn eine Figur einen Move macht, dann deckt sie eine andere Figur, bestimmte andere Wege werden aufgemacht. Und um ein Schachspiel zu verstehen, muss man eigentlich alle Figuren zur Kenntnis nehmen. Man kann natürlich auch sagen, ich gucke mir nur die Springer an. Das ist auch total interessant, sozusagen, aber man wird halt nie das Spiel verstehen können. Deswegen war mein Versuch, zu sagen, ich muss sozusagen das ganze Schachbrett wahrnehmen können. Ich mag alle Ebenen zur Kenntnis nehmen können. Ich mag die verschiedenen Akteurinnen zur Kenntnis nehmen können. Und der Trade-off sozusagen ist, dass ich dann halt nicht so tief gehen kann. Also ich kann dann halt nicht repräsentativ, also nicht, kann dann halt von einer Institution nur ein oder zwei Leute interviewen und muss dann da irgendwie so ein bisschen auf der Oberfläche bleiben, aber dadurch kann ich halt den Überblick besser bewahren. So, und das hat Vor- und Nachteile, aber das war meine Entscheidung.
Und glaubst du, du hast das Spiel jetzt verstanden?
Natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Aber ich glaube, auf einem viel höheren Niveau natürlich.
Ja, okay.
Nee, also genau, ich glaube schon, dass ich dass dann relativ schnell auch Strukturen klar werden, die so mir zumindest davor noch nicht bewusst waren.
Ich finde noch ganz spannend, noch mal mehr irgendwie zu diesen Kämpfen zu hören. Du hast jetzt immer wieder von Kämpfen gesprochen. Um was für Kämpfe geht's denn da?
Wenn ich Kämpfe sage, meine ich jetzt nicht unbedingt, dass Leute sich kloppen oder so, ne? Also,
Das habe ich mir
sondern,
gedacht, ja.
genau, sondern Kämpfe ist sozusagen auch ein wissenschaftlicher Begriff. Ich würde sagen, vielleicht sowas wie Auseinandersetzung, ne? Also, verschiedene AkteurInnen oder Akteursgruppen, treffen aufeinander, haben unterschiedliche politische Vorstellungen oder unterschiedliche Interessen und fangen dann an, da miteinander zu ringen, sozusagen. In der marxistischen Theorie wäre der klassische Kampf halt der Klassenkampf, ne? Kapitalistin, Proletarierin. Und wenn wir jetzt wieder auf die HMPA, also auf diesen methodischen Ansatz zurückgehen, dann würden die sagen, man kann dieses überkomplexe Wirrwarr von verschiedenen AkteurInnen bei den Kämpfen um Hegemonie in der Gesellschaft, also bei Kämpfen um die Herrschaften in der Gesellschaft, so ein bisschen sortieren, indem man sagt, es gibt im Bereich der Migrations- und Grenzpolitik in Europa gerade, also ne, historisch spezifisch, im Groben vier Hegemonieprojekte, denen sich verschiedene AkteurInnen zuordnen lassen anhand ihrer Strategien. Diese Hegemonieprojekte, die da aufmachen, sind ein neoliberales Hegemonieprojekt, ein soziales Hegemonieprojekt, ein linksliberal alternatives Hegemonieprojekt und ein nationalkonservatives Hegemonieprojekt, ne, um so eine Vorstellung davon zu kriegen, wovon wir reden. Und diese verschiedenen Hegemonieprojekte bestehen aus AkteurInnen, die miteinander vergleichbare Strategien verfolgen. Und diese Strategien wiederum gliedern sich in Problemdefinitionen, also Problemverständnis, eine Vorstellung davon, was ein guter Zustand, ein erstrebenswerter Zustand wäre, auf die das Ganze hinauslaufen sollte, und einen Weg, wie man sozusagen vom Problem zum Ziel kommt. Wenn wir es jetzt auf Migrationspolitik oder Abschiebepolitik übertragen, könnte man zum Beispiel so grob sagen, für nationalkonservative Akteurinnen wäre das Problem sozusagen der Souveränitätsverlust von Staaten und Kontrollverlust an den Grenzen, dass Leute illegal rüberkommen und dass das als großes Problem wahrgenommen wird, und ein guter Zustand wäre halt geschlossene Grenzen oder zumindest mal ein starker Staat, der die Kontrolle hat und sich aussuchen kann, wer darf kommen, wer soll bleiben. So. Und ein linksliberal alternatives Projekt würde vielleicht eher ein Problem Definition haben, was sich an Menschenrechtsverletzungen an den Grenzen aufhängt. Und da wäre der gute Zustand dann halt eher sozusagen halt weniger Gewalt, besserer Schutz der Menschenrechte, vielleicht ein bisschen mehr Freiheit. Und so kann man sozusagen Akteursgruppen dann clustern und eine Geschichte erzählen. Wie wurde das Problem damals konstruiert? Welche Vorschläge gab es? Und das lässt sich tatsächlich ganz gut zeigen, ne? Dass da Akteure waren, die gesagt haben, wir wollen Dublin, weil wir wollen, dass es schneller und verlässlicher Asylverfahren durchgeführt werden, kann man sagen, okay, eine linksliberale alternative Strategie. Und es gibt halt Leute, die sagen, oh, wenn wir jetzt Schengen einführen und die Binnengrenzen abschaffen, dann haben wir doch den totalen Kontrollverlust der Staaten. Deswegen müssen wir unbedingt dafür sorgen, dass sozusagen die Außengrenzen dieses gemeinsamen Raumes dann wieder geschlossen werden. Und eigentlich wollen wir Dublin als eine Strategie für Grenzschließung. Und da würde ich sagen, nationalkonservative Strategie. Ne? Und so kann man dann sozusagen so clustern. Das ist der eine große Ansatz gewesen. Und das hat ziemlich gut funktioniert bei den Kämpfen, die darauf zielen, die Kontrolle in der Gesellschaft zu übernehmen, also die Hegemonie zu erlangen und in letzter Instanz auch Einfluss auf den Staat zu bekommen und den Staat zu verändern. Und das ist ja auch, wenn ihr euch erinnert, vielleicht, das war immer die Fragestellung des Staatsprojekts Europa, wo die HMPA entwickelt wurde. Und ich würde sagen, das sind Kämpfe um den Staat. Das ist mein Arbeitsbegriff in meinem Kopf jetzt für mein Forschungsprojekt. Das habe ich noch gar nicht gesagt, ich bin noch nicht fertig. Also alles, was ich gerade sage.
Ja, stimmt.
Und ich würde sagen, das sind zum Beispiel Kämpfe um die Verabschiedung und das Design von Dublin als Gesetz. Das ist ein Kampf um den Staat, aber auch um die Neufassung, also um die Veränderung. Und in letzter Instanz auch so strategische Prozessführung, also sozusagen gerichtlich dafür zu gucken, wie das Gesetz ausgelegt werden muss und sozusagen die juristische herrschende Meinung zu beeinflussen. Das sind alles Kämpfe um den Staat. Ich würde sagen, die Kämpfe um die Abschiebung sozusagen, also wenn sich dann Betroffene mit den Polizistinnen auseinandersetzen müssen, im Flugzeug, mit den Pilotinnen auseinandersetzen müssen oder Kirchenasyl oder Untertauchen oder so. Das sind eine andere Sorte von Kämpfen, die funktionieren nach ganz anderen Logiken. Ich würde sagen, das nenne ich Kämpfe mit dem Staat und die funktionieren anders, sozusagen. Und das würde ich jetzt die zwei großen Kategorien von Kämpfen, die ich da aufmachen würde. Und ich glaube, nur letzter Satz vielleicht, in den Kämpfen ist ja immer der Kräfteverhältnisbegriff ein sehr zentraler. Und ich würde auch sagen, bei beiden Kämpfen haben wir es mit Kräfteverhältnissen zu tun. Aber ich glaube, ich würde sagen, meine Arbeitsbegriffe sind, bei den Kämpfen um den Staat gibt es politische Kräfteverhältnisse, sind andere Ressourcen, andere Akteure, die funktionieren anders. Und bei den Kämpfen mit dem Staat sind es vor allem operative Kräfteverhältnisse, wieder andere Ressourcen, andere Regeln. Das probiere ich dann so aufzuzeigen.
Ja, ich glaube, es kann noch nicht dein letzter Satz gewesen sein, weil ich glaube, ich hab's noch nicht ganz durchdrungen. Du redest also von Kämpfen um den Staat, die sich auf Abschiebungen nicht so ganz anwenden lassen sozusagen, sondern es geht um Kämpfe mit dem Staat. Und kannst du das jetzt vielleicht auch so für Hörerinnen und Hörer, die sich mit dem Thema überhaupt nicht auskennen, einfach noch so runterbrechen auf ein ganz konkretes Beispiel?
Ja, ich kann es zumindest mal versuchen, ganz konkret ist so. Aber also, ich würde zum Beispiel jetzt konkret über Dublin gesprochen sagen, dass sich am Anfang, habe ich ja geschildert, haben verschiedene Akteurinnen unterschiedliche Ideen oder Wünsche eingebracht, wie das Gesetz aussehen soll. Und durchgesetzt hat sich, das ist natürlich ein sehr widersprüchlicher, ambivalenter Gesetzestext geworden, wie meistens. Also meistens ist das Resultat von so Kämpfen auch so eine Art Kompromiss, wo verschiedene Interessen oder Strategien sich einschreiben können. Das ist da auch so. Aber ich würde sagen, durchgesetzt hat sich eine Idee, die sagt, die Zuständigkeit für die Asylverfahren soll danach verteilt werden zwischen den Mitgliedstaaten, welcher Staat die Verantwortung dafür hat, dass der Asylantrag gestellt werden kann. Also vor allem, wenn ein Staat seine Grenze nicht vernünftig dicht hält und Leute deswegen unerlaubt rüberkommen können und sich daraus dann einen Asylantrag ergibt, soll halt der Staat gefälligst sich um das Asylverfahren kümmern, der halt seine Grenze verdammt nochmal nicht richtig zugehalten hat. So, also das ist, glaube ich, die Grundidee, zumindest die zentralen Grundideen. Okay. Und das sind natürlich meistens dann so Staaten wie, ich gesagt habe, Ungarn, Italien, Griechenland, ne, wo die Leute das erste Mal über die Grenze kommen. Und die Staaten, wo dann aber Asylanträge gestellt werden, ist halt oft Deutschland, Frankreich, Niederlande, Großbritannien. Und jetzt würde man ja erwarten sozusagen, wenn das Gesetz dann Realität wird, dass es halt quasi in Deutschland kaum noch Asylanträge gibt. Oder Asylverfahren, Asylanträge gibt es, aber keine Asylverfahren mehr. Und wenn sozusagen mal in einem Jahr so 500.000 oder 1 Million Leute einreisen, dass dann halt auch Hunderttausende von Abschiebungen an die Peripherie stattfinden, die europäische. Das ist aber nicht passiert, sondern es gibt schon Abschiebungen nach diesem Kriterium des illegalen Grenzübertrittes, aber wirklich wenige im Vergleich zu den Asylantragszahlen. Also wir reden hier von ein paar Dutzend, ein paar Hundert, vielleicht in Hochzeiten ganz wenigen Tausend im Jahr. Und das liegt daran, dass das Gesetz halt nicht umsetzbar war, sondern dass da Kämpfe stattfinden, dass es also Widerstandspraxen gibt und dass diese Form der Abschiebung scheitern sozusagen. Und da würde ich sagen, der Kampf um den Staat, da hat sich ein politisches Projekt durchgesetzt, was Dublin so designt hat. Und in der konkreten Umsetzung wurde das dann aber wieder quasi verunmöglicht, weil Leute sich halt gegen diese Abschiebung so effizient wehren und auch weil Mitgliedstaaten sich der Umsetzung dieser Sache so effizient verweigern und auch Erfolge vor Gericht erstritten werden, dass es sich halt nicht durchsetzen lässt. Ist das ein konkretes Beispiel?
Ja, ich fand es doch ganz.
Okay.
Ja, okay, jeden Fall.
Doch. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich habe jetzt vielleicht so ein bisschen zum Abschluss noch eine Frage. Du musst also gleich doch noch mal eine Frage beantworten. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Und wir hatten es irgendwie von Critnet und kritischer Migration und Grenzregimeforschung. Und du hast vorhin schon mal angedeutet, so dass ja ein Ansatzpunkt auch ist zu sagen, Migration wird zum Problem gemacht und nicht Migration ist ein Problem. Würdest du sagen, gibt es noch weitere Punkte im Kontext deiner Arbeit, die für dich kritisch sind an der Forschung, die du betreibst?
Komplizierte Frage.
Weiß.
Also genau, ich würde auch sagen, ich finde schon, also oder in meinem Kopf ist die Unterscheidung zu sagen, nicht Migration ist das Problem, sondern die Grenze ist ein Problem, ist ein Teil davon. Ja, fand ich, das ist eine Grundsatzentscheidung, wie da die Haltung ist, wie man Gesellschaft auch versteht oder so. Ne? Aber praktischer ist das Gefühl, mit Forschung produziert man ja Wissen. Und Wissen, das habe ich auch in meiner Forschung selber wieder gemerkt, Wissen kann wieder eine Ressource für bestimmte Akteure werden, auch in den Kämpfen um Gesellschaft und so.
Ja.
Und ich würde sagen, ich bemühe mich sehr, sozusagen mit meiner Arbeit Wissen zu produzieren, was sich hoffentlich möglichst nicht so sehr dafür eignet, die Akteure, die Migration kontrollieren und unterbinden wollen, zu befähigen, sondern was sich eher dazu eignet, eine Ressource zu sein für AkteurInnen, die probieren, auf eine Emanzipation von Gesellschaft hinzuwirken, zum Beispiel. Mhm. Ob das aber funktioniert oder nicht, wird die Geschichte zeigen, sozusagen. Und das hängt ja auch nicht an einer Forschungsarbeit. Das heißt, ob die Arbeit kritisch ist oder nicht, kann ich gar nicht sagen. Das wird die Geschichte zeigen. Ja, genau. Das ist an anderen Generationen von WissenschaftlerInnen darüber zu urteilen. Deswegen ist auch eine komplizierte Frage, würde ich sagen.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Das wird die Geschichte zeigen. Ja, ich finde jetzt, hat es irgendwie nochmal so, ist es so rund geworden am Ende und wir haben jetzt irgendwie in diesem Podcast oder in dem Gespräch mit dir erstmal gelernt, auch was überhaupt Dublin ist, so, was passiert da überhaupt konkret und vor allen Dingen, wie wird Dublin umgesetzt und haben dann über die Grenze gesprochen und wie viele diverse Akteurskonstellationen da eigentlich aufeinandertreffen an dieser Grenze und ja, was für Kämpfe da ausgetragen werden. Das war echt sehr spannend. Und jetzt hast du vielleicht noch das allerletzte Wort, nenne ich es mal. Vielleicht gibt's noch irgendwas, was du noch unbedingt loswerden möchtest, was jetzt hier nicht zur Sprache kam. Ja, möchtest du noch irgendwas ergänzen?
Also vor allem wollte ich nochmal sagen, vielen Dank für den Podcast und die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Ich glaube, ihr macht wirklich eine großartige Arbeit und das hat großen Spaß gemacht. Und ich habe mich, habe ich im Vorgespräch schon gesagt, ich habe mich wirklich sehr geehrt gefühlt, dass ihr auf mich zugekommen seid. Das ist also ja, vielen, vielen Dank. Das ist das Erste.
Danke gleichfalls.
Ja, ebenso.
Und das Zweite ist, ich weiß ja gar nicht so genau, was die Reichweite dieses Podcasts so ist und wer den so hören wird. Aber in meiner Vorstellung vielleicht ja auch andere junge WissenschaftlerInnen, die in dem Bereich sozusagen tätig sind. Und ihr habt mich ja gerade nach dem gefragt, was ich glaube, was kritisch an meiner Forschung ist. Mein Gefühl, das ist jetzt Politik, das ist nicht mehr Wissenschaft sozusagen, ne? Aber mein Gefühl ist gerade als politische Person, dass eine der großen Fragen unserer Zeit ist diese Frage von Migration und Grenzregime. Das ist nicht die einzige, aber ich glaube, es ist wirklich eine der großen Fragen, die gerade auch wirklich eskaliert verhandelt wird. Und ich glaube, dass es die Aufgabe von uns als kritischen Wissenschaftlerinnen, wenn wir uns dazu in Beziehung setzen wollen, tatsächlich wäre, da reinzugehen und halt Wissen zu produzieren, was halt erstmal überhaupt klärt, was passiert denn da gerade? Also nicht, was ist die Idee von einer Grenze, sondern was ist denn die Praxis einer Grenze? Was ist die Praxis von Migration? Und zweitens auch probiert in Umrissen Ansätze zu finden von, wie wäre denn eine gesellschaftliche Struktur ohne so eine Grenze vorstellbar? Auch wenn das total schwierig
Spannend,
ist.
ja.
Und die Metapher, die ich da kenne, weil es ist ja quasi nicht denkbar, weil das so tief in gesellschaftlicher Struktur und auch in Identität von Personen, also auch ja von mir oder so eingebaut ist. Und das Beispiel, was ich sonst immer höre, ist, dass es in den Kämpfen um den Abolitionismus, also die Kämpfe um die Sklaverei damals, so ein bisschen ähnlich war, ne? Also es gab eine rassistische Ideologie, die ganz, ganz tief in der Identität der Leute verankert war. Und es gab sozusagen eine wirtschaftliche Praxis, die zumindest in bestimmten Regionen und in bestimmten Wirtschaftszweigen extrem grundlegend dafür war, wie Arbeiten und Wirtschaft strukturiert war. Und trotzdem würde ich sagen, es war einer der zentralen Kämpfe der Zeit, um die Abkämpfung der Sklaverei zu kämpfen. Und ich glaube, es könnte sein, dass gerade die Kämpfe um Grenzen also nicht inhaltlich ähnlich sind, aber in einer ähnlichen Situation sind. Und ich glaube, wir haben viel zu tun.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein schöner Anstoß auch, um sich nochmal genauer auch mit der eigenen Rolle als WissenschaftlerInnen auseinanderzusetzen in diesem Kontext. Also ja, leider läuft uns aber wie immer so ein bisschen die Zeit davon und wir müssen zum Schluss kommen. Es war wirklich toll, dich heute dabei zu haben, David, und danke auch für deine spannenden Einblicke in deine Promotion und diesen tollen Aufruf an uns als WissenschaftlerInnen in diesem Feld. genau, danke Andrea fürs Mitmoderieren und danke euch fürs Zuhören. Nächsten Monat gibt es wieder eine neue Folge von Melting Pot. Schaltet gerne wieder ein, immer zum 15. Und bis dahin sagen wir Tschüss.
Vielen
Tschüss.
Dank, ciao.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot: Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incentim. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.